Wie wir eben auch in dem Lied gerade gehört haben, leben wir in einer Zwischenzeit. Das Lied habe ich mir extra rausgesucht. Und um das soll es heute auch ein bisschen gehen. Dass wir ja in einer Welt hier leben, die vergänglich ist, die ein Ende hat. Und die Angelika hat noch so ein schönes Lied dazu rausgesucht, das Lied des Himmels, das dazu schön passt, weil das ist ja eigentlich unser Ziel. Ja. Von dem her möchte ich heute ein letzter Teil machen aus dem Johannes Kapitel 17, das hohepriesterliche Gebet. Es ist völlig losgelöst von allen anderen Themen, es ist nichts Kontroverses oder so dabei, aber es ist mir eben dort einfach auch aufgefallen, dass Jesus da immer wieder was wiederholt und es ist einfach diese Welt. Es kommt sogar noch öfters vor, wie dieses gegeben, ja. Insgesamt sind es 19 Mal, dass er die Welt anspricht. Und bevor wir jetzt da einfach noch die Verse lesen, wo wir uns einfach mal Gedanken machen, was ist denn die Welt? Ja, es ist vielleicht auch gar nicht so einfach, weil Welt kann ja mehrere Dinge bedeuten. Ja, ich wollte zuerst eigentlich in der Einleitung mit euch ein Spiel spielen, aber ich dachte, nee, das mache ich sogar doch nicht. Von dem erkläre ich vielleicht kurz das Spiel. Vielleicht kennt ihr es, das heißt mein Teekesselchen. Das hat man, glaube ich, auch in der Jungschau öfters mal gespielt. Und zwar suchen sich zwei Leute einen Begriff aus, der zwei Bedeutungen hat. Und jeder erklärt dann seinen Begriff. Zum Beispiel Himmel. Es gibt ja den Himmel, wo die Wolken ziehen, wo die Vögel fliegen. Und es gibt den Himmel, wo Gott wohnt. Ja. Und so gibt es Begriffe oder Wörter, die mehrere Bedeutungen haben. Ja. Und Himmel ist jetzt natürlich vielleicht was Besonderes, weil das ist nur in der deutschen Sprache ein Problem. Ja. Im Englischen gibt es für den Ort, wo Gott wohnt, gibt es Heaven, das Wort. Und der Himmel, der über uns gespannt ist, heißt Sky. Und so ist das mir immer wieder durch den Sinn gekommen, ja, als ich mich mit dem Wort Welt beschäftigt habe. Und ich bin natürlich ein sehr visueller Mensch und ich habe diesen Begriff Welt einfach mal in eine Suchmaschine eingegeben. Und das kam dabei raus. So geht es nicht größer. Na, aber kann es, glaube ich, erkennen, oder? Eigentlich ist es. Ah, jetzt. Das kam raus. Diese Bilder wurden mir gezeigt, als ich Welt eingegeben habe. Ja. Und die Welt, so wie man sie sieht, ist schön. Ich würde gerne mal ganz da oben da draußen sein und diese Welt eigentlich mal so betrachten, ja. Und sehen, wie es Licht gibt und Dunkelheit und selbst in der Dunkelheit die Lichter erhellen, wo man sieht, dass dort Leben ist, dass da was stattfindet. Ja. Und wenn man jetzt weiter reinzoomen würde, dann würde man noch viel mehr sehen und viel mehr entdecken können, ja, wie all die Berge, die Gott geschaffen hat, die Wälder mit Flüssen und Seen oder auch das Eis, die Eiswüste, ja, wo einfach nur Verlassenheit ist, Stille, ja, und bitterkalt oder einfach schöne Orte, wo die meisten vielleicht sein wollen, wo es warm ist, Meer und die Inseln, auch die ganze Welt unter Wasser. Ja. Oder einfach auch die Wüste. Und das findet man, wenn man die Welt eingibt. Ja. Und dann habe ich aber den Begriff Erde eingegeben. Ja. Und dann kommen eigentlich wieder dieselben Bilder wie vorher, wie wenn ich Welt eingebe. Und so ist es vielleicht manchmal ein bisschen schwierig zu definieren, was ist denn Welt? Oder was ist die Erde? Und vielleicht verbindet man das in der Welt oder so als Mensch, sieht man vielleicht gar nicht unbedingt gleich so vielleicht den Unterschied, ja. Und die beiden Begriffe werden oft gleichgesetzt oder einfach miteinander ausgetauscht. Ohne jetzt groß vielleicht auch danach zu denken oder, ja. darüber nachzudenken, was denn vielleicht der Unterschied ist, ja. Und in Johannes 17, da erwähnt Jesus einfach mal dieses Wort Welt 19 Mal. Und ein einziges Mal kommt die Erde vor. Da macht er einen Unterschied, ja. Und da heißt es dann in Kapitel 17, Vers 4, ich verherrlichte dich auf der Erde. Das Werk, das du mir gegeben hast, das ich tun sollte, führte ich ans Ende. Und da macht er einfach diesen Unterschied und sagt, er ist auf diese Erde gekommen. Und so sehe ich auch die Erde als unseren Planet an, ja. Also, all das mit seiner Flora, Fauna und die Landschaften, die wir auch gesehen haben. Ich wollte euch da ein bisschen mit hineinnehmen in diese Schöpfung, die Gott einfach gemacht hat, die doch wunderschön ist, oder? Man kann immer so vieles entdecken. Und so hat ja Gott einfach im Anfang Himmel und Erde geschaffen. Und ich bin natürlich kein Wissenschaftler oder kein Geologe oder sonst irgendwas, der da jetzt irgendwie groß was noch erklären könnte oder aufzeigen könnte. Aber Fakt ist doch, dass die Erde nur so, wie sie ist, funktioniert für uns Menschen. Sie hat den richtigen Abstand zur Sonne, ja, das sind 157 Millionen Kilometer, nee, 147 bis 150 Millionen Kilometer, zur Abstand zu der Sonne, damit es einfach nicht zu warm oder auch nicht zu kalt wird, ja. Und auch die Drehgeschwindigkeit der Erde ist eigentlich so, dass Leben für uns möglich ist. Und die Wissenschaft, die versucht ja eigentlich immer, alles ohne einen Schöpfer zu erklären. Aber wie dann trotzdem alles angefangen hat, da sind sie sich nicht einig und können es auch nicht erklären. Ja? Und trotzdem sind ihre Erkenntnisse, stellen sie als absolut hin. Ja? Und so wird es auch überall in den Schulen und überall gelehrt. Ja? Und von einem Schöpfergott ist eigentlich kaum noch die Rede. Ja? Aber ich glaube an einen Schöpfergott und ich sehe in all dem, was und wie Gott es gemacht hat, sehe ich einfach Perfektion in Konstruktion. Ja. Es ist alles genau richtig. Und es war sehr gut, so hat es ja Gott auch gesagt, ja, als er die Erde gemacht hat. Also die Erde ist also nicht die Welt, ja, sondern die Erde ist ein Planet, ein Ort, dem Menschen übergeben wurde. Und die Elberfelder erklärt den Begriff so, dass es der Teil der Schöpfung, der Herrschaftsbereich der Menschen ist und in dem sich die Geschichte Gottes mit den Menschen abspielt. Fand ich einen schönen und interessanten Ausdruck oder Erklärung für den Begriff Erde. Ja. Aber dieser Teil oder die Erde ist ja nicht mehr so, wie sie eigentlich Gott gemacht hat. Ja. Sie hat sich verändert. Und die Erde ist schön und sie ist aber halt einfach auch vergänglich. Sie ist verbunden mit Schwachheit und Sünde, die in die Welt gekommen ist. Der Ungehorsam des Menschen hat sie quasi zerstört und der Tod ist in die Welt gekommen. Und in diese Erde, auf diese Erde, in diese Materie ist Gott gekommen. Gott ist Geist und so musste er ein Teil von ihr sein. Er musste sich mit ihr verbinden und wurde Mensch, ja, und hat sich in Jesus offenbart. Aber er war eben ein Mensch ohne Sünde, nicht so wie wir, ja, ein Mensch ohne Sünde. Und am Kreuz hat er dann einfach den Vater verherrlicht, auf der Erde, so wie wir es in Johannes 4 lesen können. Auf der Erde hat er Gott verherrlicht. Als ich aber so vor ungefähr 20 Jahren angefangen habe, in der Bibel zu lesen und natürlich nicht so erfahren war über Begriffe und Inhalte, da haben mich dann doch manchmal kurz so Verse verwirrt, wie in Jakobus 4, wo es heißt, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Ja. Oder auch im 1. Johannesbrief 1 ab Vers 15, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters und die Liebe zum Vater nicht in ihm. Weil alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust des Augen und das Großtun dieses Lebens, nicht aus dem Vater ist, sondern es ist aus der Welt. Und die Welt ist dem Vergehen und ihre Lust aber wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Und da war einfach anfangs kurz mein Problem, dass ich keinen Unterschied gemacht habe zwischen Welt und Erde, ja. Dass die Erde die Schöpfung ist, die Gott gemacht hat, ja, und die Welt ist das, was auf der Erde ist, ja. Und da findet man nicht mehr viel Gutes, ja. Und ich habe mich da gefragt, wie kann Gott ja dann auch sagen, dass man die Welt nicht lieben soll? Er hat sie doch selbst für uns auch gemacht, oder? Und wenn ich so rausgucke und rausgehe, ich liebe die Natur und all die Schöpfung, die er gemacht hat, ja. Aber mit der Welt ist etwas anders gemeint. Und da wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, weil es wird vielleicht alles ein bisschen abstrakter oder philosophischer, ja, für uns Menschen. Weil jeder sieht die Welt oder seine Welt doch ganz anders. Und jeder hat ein anderes Verständnis für die Welt. Aber ich denke, wenn wir den Begriff Welt verstehen wollen, wie es in der Bibel ist, dann müssen wir natürlich auch dort in der Bibel schauen, was denn auch mit Welt gemeint ist. Und in Johannes 17, in Vers 6, da sagt Jesus, ich offenbarte deinen Namen den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben. Und dein Wort haben sie bewahrt. Oder auch in Vers 9, ich ersuche dich für sie, nicht für die Welt ersuche ich dich, sondern für die, die du mir aus der Welt gegeben hast, weil sie dein sind. Und da macht Jesus einen Unterschied zwischen der Welt. Er macht einen Unterschied zwischen Menschen. Ja, er bittet nicht für die ganze Welt. Er bittet nur für die Seinen. Ja. Und so heißt es ja dann auch, dass sein Blut nicht für jeden gegeben ist, ja, sondern er macht hier einen Unterschied bei der Welt. Und in Vers 11, da sagt er, und ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt und ich komme hin zu dir. Zeitlich betrachtet ist Jesus natürlich noch in der Welt, als er das sagt, ja. Aber im Ratschluss Gottes und in dem vollendeten Plan wird Jesus nicht mehr in dieser Welt sein. Er wird bald zum Vater gehen, deswegen betet er ja auch hier zum Vater, ja, um einfach die Kinder zu bewahren. Aber wen lässt er zurück? Uns Kinder Gottes lässt er zurück. Und für die bittet er in diesem Gebet, ja. Und so ist auch diese Welt für uns ein Kontrast geworden. Ein Kontrast zu dem, wie es eigentlich sein sollte. Wie wir es vorher gesungen haben. Wir sind in dieser Welt, aber wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Und das sagt er dann auch in Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasste sie, weil sie nicht von der Welt sind, so wie ich nicht von der Welt bin. Und dann auch in Vers 16. Sie sind nicht von der Welt, so wie ich nicht von dieser Welt bin. Und da fügt er einfach auch hinzu, dass er genauso wenig von dieser Welt ist. Und dabei definiert man einfach die Welt ganz schnell als die Lebenswelt der Menschen. Ja, also alles, was der Mensch hier mitgestaltet hat auf der Erde. Was er alles mitkreiert hat, was er geschaffen hat. Ja. Und vieles in dieser Welt ist auch nicht gut. Und in christlichen Kreisen heißt es ja dann oft, das ist weltlich, das darf man nicht haben, oder es ist weltlich, das darf man nicht tun, ja. Aber was ist das jetzt alles, ja? Was beinhaltet es? Das Fernsehen oder das Internet? Früher war es vielleicht mehr das Fernsehen, jetzt ist dann das Internet gekommen. Sind so die Diskussionen, die ja in der Christenheit ja dann aufkommt, ja, ist das gut, darf man das machen? Ist weltlich, genau, ja. Und jetzt benutzt es? Jeden Tag wahrscheinlich, ja. Aber früher, vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder sowas, oder 15 Jahren, weiß ich, da war das vielleicht noch ein Problem und da hat man sich gefragt, darf ich das jetzt benutzen, ja. Und so, ist es vielleicht manchmal schwierig zu entscheiden, was ist jetzt weltlich und was nicht, ja. Weil ich sag mal, ein Auto oder ein Haus hat jeder. Das gehört auch zur Welt, ja. Die der Mensch mit kreiert und geschaffen hat, ja. Aber bei Musik oder Sport wird es dann vielleicht schon wieder schwierig. Und stellt sich die Frage, was ist weltlich? Oder zu welcher Welt gehören wir nicht? Eine extreme Betrachtungsweise von der Welt haben ja so die Amish People, die Amish Leute, ja, die sich völlig von der Welt absondern wollten oder auch tun, ja. Und da gibt's auch unterschiedliche Gruppierungen und manche sind da sehr streng und manche weniger streng, ja. Ich denke, das hat auch sehr viel damit zu tun, weil die Zeit sich verändert, ja. Die Welt verändert sich. Also viele haben von denen noch mal Strom. Tragen Haare und Kleider nach alter Sicht, ja. Sie haben keine Autos. Und ein Fernseher schon gar nicht. Und diese Sichtweise und diese Absonderung von ihnen gründet sich in Versen, wie wir jetzt auch vorhin Johannes gelesen haben, Johannesbrief, ja, liebt nicht die Welt, ja, oder in Römer 12, gleicht euch nicht dieser Welt an. 2. Korinther heißt es, lasst euch nicht in ein ungleiches Joch mit Ungläubigen spannen. Und da wird Welt einfach immer als Welt betrachtet, ja, also die Welt, in der wir so leben, ja. Aber ist es nicht oft ein ethisches Problem, wo jeder dann selbst vielleicht entscheidet, was jetzt weltlich ist und was nicht? Vor 20 Jahren war das Internet weltlich, plötzlich nimmer, ja. Sich ganz zu lösen oder zu trennen von der Welt, denke ich nicht, kann nicht richtig sein. Ich denke, das ist nicht Gottes Wille, ja. Nicht alles, was in der Welt ist, ist weltlich, von dem man sich lösen muss, ja. Und erst kürzlich habe ich eine Einladung gelesen von dieser Endzeit-Konferenz. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht auch gelesen habt. Und da wird dann alles so aufgeschrieben, wie schlecht doch die ganze Politik ist. Die Wirtschaftskrise und die Inflation, die Digitalisierung und antichristliche Entwicklungen mit der Totalüberwachung gehen mit großen Schritten voran. So hieß es da. Ja. Und da wird einem Angst und Bange, wenn man so in die Welt schaut und wenn man das dann auch liest, ja. Aber eigentlich müssen wir keine Angst haben. Und trotzdem frage ich mich auch, was ist jetzt da alles antichristlich? Diese Totalüberwachung, das war wirklich dort im Bezug, ja. Und ich finde sie nicht gut, ich will sie nicht haben, ja. Aber ist sie deswegen wirklich antichristlich, ja? Vielmehr sehe ich ein Problem, ein viel größeres Problem in dem Genderwahn, ja. Der komischerweise da eigentlich nicht davon gesprochen wurde. Weil der Genderwahn, der zerstört eine Ordnung. Die Ordnung, die Gott geschaffen hat. Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau. Und das ist eine Ordnung. Und die hat Gott so gemacht. Und dieser Wahn zerstört diese Ordnung. Und deswegen sehe ich den Begriff Welt, dürfen wir nicht nur mit Zeitgeist verbinden, also mit allem, was wir denken und fühlen. Ja, es geht hier nicht um Gegenstände, Erfindungen oder Gesellschaften. Weil eben je nach Weltzeit, in welcher Weltzeit wir leben, ja, in welchem Zeitpunkt, ist es was anderes. Vor 100 Jahren war es vielleicht der Strom, ja, und vor 20 Jahren das Internet. Und jetzt ist alles für uns normal und jeder benutzt es. Und es kommt auch aus der Welt in der Hinsicht, ja. Und morgen könnte schon wieder was ganz anderes sein. Und so ist mit Welt in der Bibel nicht nur einfach die Menschenwelt gemeint, ja. Es beinhaltet mehr, also nicht alles das, was der Mensch geschaffen hat. Um die Welt aus der Sicht der Bibel zu verstehen, müssen wir auch das Geistliche sehen. Und Welt heißt im Griechischen Kosmos, bedeutet einfach System und Ordnung, ja. Und genau um das geht es. Es geht um eine Ordnung hier auf dieser Erde. Und sie ist aber nicht mehr von Gott. Es ist eine Ordnung, die gegen den Willen Gottes ist. Eine Welt, in der die Menschen Gottes Licht nicht mehr erkennen und den Schöpfer ablehnen, ja. Das ist das antichristliche System, das Satan mit aufgebaut hat. der Fürst dieser Welt, die Welt des Unglaubens, der Ungerechtigkeit und des Todes. Es ist ein Weltreich gegen und nicht Gott und nicht von Gott, ja. Und die Folge daraus ist der Tod. Und in Johannes 16, im letzten Vers, da schreibt, er sagt Jesus, diese Dinge habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, seid ihr doch guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Welche Welt hat jetzt überwunden? Die Welt, die wir sehen, die wir mitgestalten, er hat diese geistliche Finsternisse, verfinsterte Welt zerstört des Satans. Er hat die Weltordnung mit der Sünde und dem Tod beseitigt. Und so geht es hier um geistliche Welten auch, um Licht, um Finsternis. In Kolosser 1, 13, da schreibt Paulus, der uns der Obrigkeit der Finsternis befreite und uns versetzte in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Wir waren auch in dieser Finsternis. Wir waren auch dem Tode verurteilt, ja. Dieser Weltordnung des Satans untertan, ja. Wir waren ein Teil von ihr. Aber Gott hat uns aus dem Tod heraus gelöst, ja. Aus der Welt des Todes. Jesus hat uns die Augen geöffnet, Licht in uns gebracht und er hat uns befreit aus dieser Ordnung. Und gleichzeitig hat er uns aber versetzt in sein Königreich. Und trotzdem sind wir hier in dieser Welt. Und genau dann, nachdem er sagt, ich habe die Welt überwunden, kommt das Kapitel 17, wo er für die Seinen bittet, dass sie bewahrt werden, weil sie ja immer noch in dieser Welt sind, in dieser Welt, in dieser Menschenwelt, in der wir leben, ja, die dem Tode verurteilt ist, zu der wir nicht mehr gehören, ja, und doch in ihr leben. Und er bittet einfach den Vater, dass wir nicht herausgeholt werden aus der Welt. Sonst wären wir jetzt alle gleich im Himmel, ja. Aber er lässt uns zurück und er sagt auch, warum er uns zurücklässt. Vers 18, so viele, so wie du mich in die Welt sandtest, sandte auch ich dich in die Welt. Ja. Der Vater hat Jesus in diese Welt, diese Menschenwelt geschickt, ja, um einen Auftrag zu tun, ja, um die Menschen zu befreien. Und genauso sind wir auch in dieser Welt, ja, um ein Licht zu sein, um Jesus zu bezeugen. Und dennoch gehören wir nicht zu dieser Welt, sondern zu einer anderen Welt. Und da will ich eigentlich meinen Fokus drauf setzen. Wenn wir nicht von dieser Welt sind, wo gehören wir hin? Man schaut immer so viel auf diese Welt, ja. Und es ist klar, das ist das, was wir sehen, was wir greifen, fühlen und schmecken, ja. Und wenn man solche Einladungen sieht, wie von der Endzeitkonferenz, ja, da sieht man auch immer nur dieses Schlechte und diese Böse in dieser Welt, ja. Und er sagt, seid guten Mutes. Habt keine Angst. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Aber wo gehören wir hin? In Johannes 17, Vers 24 sagt Jesus, Vater, die du mir gegeben hast, ich will, dass auch sie bei mir seien, wo ich bin. Damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gabst, weil du mich liebtest vor Gründung der Welt. Wo kommt Jesus her? Das können wir auch lesen in Vers 4 und 5. Ich verherrliche dich auf der Erde, das Werk, das du mir gegeben hast, das ich tun sollte, führte ich ans Ziel. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus war beim Vater, das können wir hier rausfinden, dass er beim Vater war und er ist in diese Welt gekommen. Ja. Und wir können auch feststellen, dass Jesus war. Er war so wie Gott, er hat keinen Anfang und kein Ende. Von ihm und zu ihm sind alle Dinge. Er war schon immer da vor Grundlegung der Welt. Und er war beim Vater und ist von dort gekommen. Und nach Vers 13, da sagt er, aber nun komme ich hin zu dir. Also er kehrt wieder zum Vater zurück. Zurück in den Himmel, dort, wo er hergekommen ist. Und das lesen wir ja in Vers 1, und er hob seine Augen auf zum Himmel, dort, wo der Vater wohnt. Und dort werden wir auch sein. Im Himmel, beim Vater. Dort ist er jetzt und dort werden wir auch sein. Aber das ist nicht unsere Heimat. Man spricht immer ganz viel vom Himmel, ja. Dort bei Gott, und da will ich natürlich sein. Jetzt viel lieber wie hier vielleicht, ja. Aber es ist nicht unsere Heimat. In Philipper 3 heißt es, denn unsere bürgerliche Heimat hat ihren Bestand in den Himmeln. Also der Himmel ist nicht unsere Heimat, aber unser Leben ist dort bewahrt. Unser Erbe ist dort gegründet und aufgehoben. So ist auch eigentlich der Himmel für die Verstorbenen auch nur ein Zwischenort. Ein Zwischenort, man kann es auch Paradies nennen. Ja, so hat Jesus auch zu dem Schächer am Kreuz gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich weiß noch, als mein Vater gestorben ist, seine Frau war ja Adventist und er ist dann dort auch in diesen Glauben reingewachsen oder hineingekommen. Und seine Frau hat dann damals gesagt, naja, er lebt jetzt nicht, er ist tot. Und ich gesagt, das sehe ich so in der Bibel nicht. Ja. Es heißt ja mal, 2. Thessalonicher, oder dass die Entschlafenen dann auch auferwachen, ja, und aus dem Entschlafenen, sie schlafen und deswegen leben sie jetzt nicht, ja. Aber wenn jemand hier auf der Erde stirbt und Jesus als sein Retter und Erlöser angenommen hat, dann wird er bei Gott sein. Er wird dort leben. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aber warum betone ich das so, dass es nicht unsere Heimat ist? Das hat man so im Kopf, ja. Man fragt ja dann, wenn jemand stirbt, jetzt war der Beckenbauer gestorben, hat es ja dann auch geheißen, er ist ja jetzt im Himmel, ja. Das ist die Frage in der Hinsicht, ja. Aber trotzdem ist das nicht das Eigentliche, ja. Nämlich, wenn Jesus wiederkommt, erwarten wir eine neue Schöpfung, eine neue Himmel und eine neue Erde. Das ist das eigentliche Ziel, ja. Und vermutlich ist es alles noch viel, viel schöner wie das, was wir jetzt sehen, spüren, schmecken, riechen. Es wird viel schöner und noch viel schöner wie wahrscheinlich die Bilder, die wir vorher gesehen haben, ja. In Offenbarung 21, davon können wir lesen. Und da schreibt Johannes, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Er macht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das, was wir jetzt sehen, wird Vergangenheit sein. Die Erde wird nicht mehr sein. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich denke, hier mit Meer ist nicht der Ozean gemeint, sondern der wäre eigentlich ein Teil der Erde. Ja? Sondern hier ist, glaube ich, eher das Völkermeer gemeint. Und so wird es nur noch ein Volk gebe. Und das beschreibt er dann auch in Vers 2. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, wie sie von Gott aus dem Himmel niederkam. Sie war bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine große, laute Stimme aus dem Himmel, die sagte, siehe, die Zeltwohnung Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen sein und sein Wohnzelt haben, und sie werden seine Volksscharen sein, und Gott wird selbst bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch wird es je Schmerzen geben, weil das Erste vergangen ist. Und der auf dem Thron sitzt, sagt, siehe, ich mache alles neu. Und um das geht's. Und hier sehen wir doch all das Schöne, was auf uns wartet. Auch der Himmel wird schön für uns sein, denke ich, ja. Aber das ist das Eigentliche, was Gott für uns vorgesehen hat. Eine neue Erde und eine neue Himmel. Und da wird diese Weltordnung, die wird nicht mehr sein, so wie wir sie jetzt kennen. Ja, dort wird einfach nur Leben sein. Hier ist der Tod. Der Tod gehört zu dieser Welt, aber wir haben den Tod durch Jesus überwunden. Und so ist in dieser neuen Welt nichts Böses mehr. Wir werden eine innige Beziehung haben mit unserem Gott und er schafft einen neuen Ort mit einer neuen Welt. Aber dort gibt es kein Trauer mehr, kein Schmerz, kein Leid, keine körperlichen Bewegungen mehr. Und kein Tod. Und in dieser Welt wird alles perfekt sein. Ich denke, wir werden überwältigt sein. Gott hat die Welt schon mal gerichtet in den Tagen Noahs. Aber da hat er die Welt gerichtet. Er hat die Erde zwar verändert, ja, aber er hat die Welt gerichtet durch das Wasser. Und da lesen wir noch in 1. Petrus, in Vers 3, ab Kapitel 3. Nein, 2. Petrus, Entschuldigung. 2. Petrus 3. Ab Vers 3, nehmt euch zuerst dieses zur Kenntnis, dass zur letzten Zeit der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten leben und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seit die Väter entschliefen, bleibt durchweg alles so, wie es vom Anfang an der Schöpfung war. Es ist ihnen nämlich willentlich verborgen, dass die Himmel von alters her waren und die Erde aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte. Durch das Wort Gottes, durch welche Wasser die damalige Welt von Wasser überflutet und zugrunde ging. Ja, das ist genau das. Es kommen die Spötter, die sagen, ja, wo ist das Neue? Ja, man sieht es nicht, man schaut es nicht, aber es ist ihnen auch verborgen. Ja, aber diese Welt wurde gemacht durch das Wasser. Sie hatte Bestand durch das Wasser und durch dieses Wasser wurde sie auch gerichtet. Und es war Gottes Wort. Gott hat gesagt, sei und die Erde war, ja. Und er hat sie auch bis jetzt, hält er sie in seiner Hand und dadurch hat sie Bestand. Und damals hat er auch gesagt, und die Wasser sollen kommen. Und die Wasser sind gekommen und haben die Welt gerichtet. Aber die jetzigen Himmel und die jetzige Erde werden durch sein Wort aufgespart. Fürs Feuer werden sie bewahrt auf den Tag des Gerichts und des Verderbens der ehrfurchtslosen Menschen. Das heißt, es kommt nochmal ein Gericht. Damals bei Noah, da war die Rettung die Arche. Und sie sind alle reingegangen. Gott hat die Tür zugemacht. Und ich glaube, auch niemand wollte die Tür öffnen von denen. Sie hatten keinen Grund, da rauszusteigen. Wer sicher ist, der bleibt sicher. Und er will nicht raus. Und als die Wasser dann versiegten, dann sind sie ausgestiegen. Dann, wo alles gut war, ja. Aber beim nächsten Gericht, das auf uns wartet, wird es die ganze Schöpfung betreffen. Und da heißt es dann in Vers 11, da also dieses alles aufgelöst werden wird, welche Art und Herkunft solltet ihr sein? In heiliger Lebensführung und rechter Ehrfurcht, als solche, die erwarten und ereilen die Ankunft des Tages Gottes. Durch den werden die Himmel brennend aufgelöst werden und die Elemente brennend vor glühender Hitze schmelzen. Ganz neue Himmel und ganz neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt, erwarten wir nach seiner Verheißung. Und das ist das eigentliche Ziel, so wie es auch in der Offenbarung heißt. Diese neue Himmel und diese neue Erde. Aber wie gesagt, es muss uns nicht beunruhigen. Und deshalb müssen wir auch nicht auf die Welt schauen, sondern auf Jesus, der uns erlöst und erkauft hat, gerettet hat aus dieser Welt. Und so will ich auch euch zurufen und das mir einfach auch in Erinnerung rufen, dass wir uns nicht aufregen über diese Welt, was hier passiert. Es muss so kommen. Ja? Das hat Jesus selbst gesagt. Es wird schlimmer und schlimmer. Wie wissen wir nicht? Ein Stück weit sieht man's, ja. Aber es muss uns nicht beunruhigen. Ja. Und so will ich viel, viel mehr eigentlich auf das Neue schauen, auf das Neue, was Gott macht. Und da drin ruhen, egal was hier passiert, ja. Auf das Neue schauen, auf das Ewige, das nicht vergeht und erst sichtbar wird, wenn Jesus wiederkommt. Und mir ist dann so in den Sinn gekommen, kennt ihr das Gefühl, wenn ihr ein Geschenk habt für einen lieben Menschen, wo ihr genau wisst, über das wird er sich so freuen, und ihm das dann übergeben zu können und ihr seht die Freude in seinem Gesicht. Diese Vorfreude des Schenkens, ja. Und ich glaube, so geht's unserem Vater auch. Der hat schon alles ausgedacht, wie alles sein wird. Wir haben bloß einen kleinen Einblick, ja, was auf uns wartet. Und können uns vieles nicht vorstellen. Und er weiß es aber schon. Und er weiß aber auch, wann es geschieht. Das wissen wir nicht, ja. Aber ich glaube, in ihm ist diese Vorfreude und kann es kaum erwarten, bis dieser Zeitpunkt kommt. Und so sollte doch eigentlich auch unsere Haltung sein, wie es auch hier im 2. Petrus heißt, erwarten und ereilen. Auf das Neue schauen. Auf das Schöne. Und ich glaube, ich habe schon mal gesagt, aber an das muss ich immer wieder denken. Ich war früher in einem Hauskreis, da hat eine ältere Frau erzählt, dass ihre Eltern dann immer unter der Woche, wenn sie auf der Acker sind, zum Arbeiten, dann hatten sie immer ihre Sonntagskleidung mit dabei. Dass wenn Jesus wiederkommt, dass sie sich anziehen können und schön aussehen für ihren Retter. Diesen Gedanke, das fand ich toll, das hat mich bewegt, ja. Und aber Jesus ist natürlich schon egal, ob wie wir angezogen sind. Also ich denke auch nicht, dass wir Zeit dafür haben, ja, um uns da jetzt noch umzuziehen. Und Jesus wird auch nicht unsere Kleider sehen. Wie dreckig und schmutzig sind. Er sieht ein ganz anderes Kleid, das wir angezogen bekommen haben und das wir auch nicht in Wirklichkeit sehen. Ja. Aber diesen Gedanke finde ich so schön. Und so leben wir einfach noch in dieser Welt, aber wir gehören nicht dazu. Und dennoch dürfen wir ruhig sein und uns auf sein Wort verlassen. So wie Petrus das hier auch sagt. Egal, was die Spötter sagen. Ja, es wird kommen. Und so haben wir durch seine Gnade ewiges Leben, aber leben einfach noch in dieser Zwischenzeit. Und wir warten, bis Jesus wiederkommt. Und dann werden wir bei ihm sein und das eigentliche Leben beginnt. Und dafür bin ich so dankbar und dafür beten wir doch unseren Gott jeden Tag an. Amen.